Herzlich willkommen, hier ist Folge 136 von HSV
Meine Frau!
Schön, dass ihr dabei seid. Heute sind wir im Duo unterwegs. Gato hat sich kurz eine Mittagspause freigeschaufelt. Moin Gato.
Moin.
Und ich bin Stübi. Schön, dass ihr zuhört. Heute übrigens meine Premiere als neuer Stadionsprecher des HSV. Und direkt, ganz wichtig, Gato mit dem Sieg gestartet, ne?
Ja, so geil. Von mir nochmal Glückwunsch, ja. Stübi. Du weißt, du hast einen meiner Traumjobs, das gefällt mir gut, aber ich werde mich dann noch irgendwie reinackern. Vielleicht bei so 30 Jahren werde ich auch da liegen sein oder so.
Ja, ich musste mich zurückhalten, den Spielern taktische Anweisungen zu machen nach dem Spielfeldrand, aber hab meinen Mund noch halten können. Und wenn das jetzt Glück bringt, umso besser. Ist natürlich klar, muss ich nicht sagen, ist ein riesen Traumjob. Auch an meiner Seite, das hat schon beim ersten Mal jetzt richtig viel Spaß gemacht. Christina Rann kennt der ein oder andere von Sky und auch schon von früheren Projekten Anfang der 2000er habe ich jetzt auch schon von ihr gelernt. Da war sie auch schon für den HSV tätig. Also eine, glaube ich, ganz coole Kombi aus journalistischen Fähigkeiten. Sie hat sich zum Beispiel auch während des Spiels immer Notizen gemacht, Spielminute, Situation, die Namen, Flankengeber, Passgeber. Ich habe einfach nur das Spiel geguckt. Also das könnte eine ganz coole Mischung, glaube ich, für die Stadionshow sein.
Ja, und also haben wir jetzt einen direkten Draht zu dir sozusagen. Ne? Auch an alle Hörer, falls ihr Taktik-Anweisungen habt für die Halbzeit, schickt ihm die gerne. Ja. Dann kannst du die doch in der Halbzeit unterbringen, oder nicht?
Die Spieler laufen an mir vorbei, kann ich sicherlich nicht sagen.
Ja, perfekt.
Immer was zurufen. Auch die Einwechselspieler vor allem kommen ja direkt an mir vorbei. Ja gut, ja. Also da werden wir uns nochmal irgendein Konzept überlegen. Aber es hat ja geklappt. 1000 Zuschauer, vielleicht ja auch einige von euch mit im Stadion, und ich muss echt sagen, jeder einzelne Fan hat Verantwortung übernommen, und es war, du hast es, glaube ich, am Fernseher geguckt, aber du warst promilletechnisch schon ein drüber, ne Gato?
Korrekt. Ja. Waren in Mainz, hatten da so einen Trip hingemacht mit den Jungs, und vielleicht habt ihr es in der Insta-Story auch gesehen, der Sieg wurde gefeiert, als hätten wir die Champions League gewonnen. Also über 1,0 Promille ist gefühlt bei mir immer, wir werden direkt deutscher Meister und steigen auf.
Ja, du hast, genau, muss man jetzt direkt mal sagen, Gato macht nämlich zu 99,9% die Insta-Story von HSV, meine Frau. Das heißt, wenn da mal irgendwas ist in Richtung leicht einen drüber, dann sage ich das nicht. Müssen wir gleich schon relativieren.
Ist ja immer witzig, ne? Wir predigen ja hier immer, also schon natürlich, dass wir Champions League und so, aber dass eigentlich erstmal kleine Brötchen backen und wir wollen aufsteigen und bla bla bla. Aber ja, ihr wisst, wie es ist, ne? Wenn der Alkohol ins Spiel kommt, wird man größenwahnsinnig und dann kommt die Champions League ins Spiel. Das wird auch immer hoffentlich so bleiben, bis wir irgendwann mal wirklich da sind, werde ich nicht aufgeben.
Ja, aber also die Fans haben auf jeden Fall wirklich Gas gegeben. Jeder Einzelne war richtig gut. Man sah auch richtig, wie diese Abstände eingehalten wurden. Also auf der Westtribüne waren sozusagen immer zwei Sitze frei und dann waren da einfach so quasi Striche von Zweierreihen die ganze Westtribüne runter. Haben alle sich dran gehalten und trotzdem aber auch anständig gepöbelt. Gerade so im Laufe des Spiels, als man gemerkt hat, okay, jetzt haben wir uns langsam hier reingefunden, wurde auch immer bei vermeintlich falschen Pfiffen oder guten Zweikämpfen oder so, wurde ordentlich gebrüllt. Und ich fand, es war schon echt ein Hauch von Stadionatmosphäre. Und vielleicht hat das ja auch den Unterschied gemacht, dass es so ein gutes Spiel war, oder?
Man, kurze Frage dazu noch, man hört dann also quasi eigentlich jeden Fan, ne? Also wenn man da sitzen würde und sagen, irgendwas reinschreien würde, ja, dann würde doch das ganze Stadion das hören, oder?
Ja klar, du bist natürlich
das
der Typ,
der, das ist ja richtig Spektakel.
Also deine Sachen, die du da teilweise reinbrüllst, die würde man tatsächlich sehr, sehr deutlich verstehen. Also man hört echt alles, man hört echt alles. Man hört auch die Trainer ansagen, du hörst die Spieler. Also es ist einfach wirklich, ich habe das ja noch nie so in der Form erlebt, aber es ist dann wirklich spektakulär zu sehen, dass auch in der zweiten Bundesliga im gehobenen Profifußball auch noch Sachen gesagt werden wie bleib auf Sprung beim Einwurf des Gegners. Also so, da werden nicht irgendwelche Pep Guardiola-Sachen reingerufen oder so, ja, 4-2-3-1 und wir ziehen den Sechser hoch, sondern da werden auch ganz basic Sachen, kein Foul. Also schon interessant. Und es wird extrem viel gesprochen. Also es macht ja auch eine gute Mannschaft, glaube ich, aus, aber es ist permanent von beiden Teams. Fast jeder Spieler hat permanent den Mund auf und coacht, und es ist super viel zu hören.
Dann braucht ihr auch gar nicht Stübi die Nachricht zu schicken. Dann reizt er, wenn ihr mir die taktischen Anweisungen schickt. Ich werde sie dann einfach ungefiltert in die Schüssel werfen, ins Stadion. Also dann ist ja vielleicht ein bisschen besser, als wenn ein Spieltag den Job verliert.
Es fällt wahrscheinlich auch gar nicht auf, weil es werden wirklich viele, viele taktische Sachen reingebrüllt. Ja. Von daher.
Alles eher so auf Deutsch oder auch eher so Englisch?
Also das kann ich ja mal so jetzt direkt mal erzählen. Also ausschließlich auf Deutsch, und wer da richtig aufgefallen ist, Amadou Onana in wirklich perfektem Deutsch, bleib, ich gehe raus. Also so ganz, ganz selbstverständlich hat er schon auf Deutsch da Anweisungen gegeben als 19-Jähriger im defensiven Mittelfeld mit super Impulsen nach vorne. Also wir wollen ihn auch nicht über den Klee loben, wie damals Uli Hoeneß nach dem ersten Spiel von Toni Kroos, ne? Der Lucio, der war heute überragend. Da können wir jetzt sagen, wen nehmen wir denn mal? Der Leibold, der war überragend. Aber lass mir den Onana mal in Ruhe. Nee, aber der hat schon richtig, richtig Bock gemacht. Generell das Spiel, oder? Also du hast es dann wahrscheinlich ohne Ton geguckt in so einer Kneipe, aber das sah doch, also am Spielfeldrand sahst du aus, als könnte gar nichts passieren.
Ja, ich fand es richtig, echt richtig cool und hatte auch so ein leichtes Zittern, ne? Natürlich nach dem Pokal aus, so dachte ich so, ach du Scheiße, was kommt denn jetzt?
Ich hake ganz kurz ein, das ist ja der perfekte Moment. Daniel Thun hat ja reagiert nach Dresden, hat so ein bisschen, finde ich, eine sicherere Variante gewählt, sag ich mal, mit Jasula auf der 6, Onana, Duziak, und hatte ich das Gefühl, so ein bisschen kompakteren Ansatz dann, ne?
Ja, vor allen Dingen auch, also überraschend ja schon irgendwie, einen fitten Aaron Hunt draußen gelassen, der nach wie vor ja, wenn er gut in Form ist, einer mit der Top-3-Spieler auf dem Platz ist, machen wir sogar immer der beste Spieler. Aber ich muss sagen, ich persönlich fand es gut, dass er draußen gelassen worden ist, um einfach mal so dem Spiel so einen neuen Impuls zu geben, weil wenn du einen zentralen Mittelfeldspieler hast wie Hunt, der ist dann ja schon so sehr, also drückt dem Spiel schon seinen Stempel auf, und der Stempel ging im Pokal ja so ein bisschen nach hinten los. Deswegen einfach mal was Neues probieren, ist da gar nicht so verkehrt, und es ist auf jeden Fall offensichtlich aufgegangen, und jetzt bleibt es spannend zu sehen, wie der mit der Situation umgegangen wird, wie Hunt reagiert, und wie, also never change a winning team, oder wird nochmal durchgemischt. Also das finde ich jetzt sehr spannend zu sehen, wie Thun da aufstellt. Aber auf jeden Fall hat er erstmal alles richtig gemacht gegen Düsseldorf.
Ja, ich würde auch sagen, ich würde die Hand-Thematik tatsächlich gar nicht zu hoch hängen. Ich tippe mal, wenn diese Mannschaft jetzt irgendwann mal verliert, dann rückt Hand auch wieder rein. Wie es einfach so ist, er ist einfach einer von vielen guten Spielern, so, weißt du? Und dann haben die jetzt 4-1 in Dresden verloren, dann rutscht er halt raus, die neue Truppe kommt rein, es funktioniert. Ich glaube tatsächlich, mit seiner Erfahrung ist er dann auch der Erste, der das einsieht und sagt, okay, das ist jetzt einfach so, dass ich dann jetzt draußen sitze, und vermutlich, es sei denn, er zaubert im Training wieder sich eins zurecht, dann auch beim nächsten Spiel. Aber ich glaube, da steht er drüber, und gejubelt wurde auf der Ersatzspielertribüne, die übrigens direkt hinter mir war, richtig krass. Also die sind abgegangen.
Zumal er ja auch, ich sag jetzt mal, ich bin da nicht im Detail drin, aber nicht so Interesse am Mannschaftsrat und am Kapitänsamt hatte, um das, obwohl, so liest man in den Medien, sehr weitsichtig irgendwie gesagt hat, nee, lass mal vielleicht irgendwie neue ran, so ungefähr. Also von daher scheint er ja schon irgendwie so ein bisschen Weitsicht zu haben, und das ist wahrscheinlich jetzt auch den Bankplatz irgendwie gut anzunehmen und da jetzt keinen Stumm zu machen. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass er tatsächlich nicht mehr zum Einsatz kommt, wenn wir alle Spiele gewinnen sollten.
Ja, ich überlege gerade, ob er nicht dann der Erste wäre, der sagen würde, ja, wenn wir aufsteigen, alles klar, kein Problem. Aber ich glaube, alle Spiele gewinnen wird ein bisschen schwieriger. Dafür war er jetzt Leibe Kapitän, und der hatte an seiner Seite, wenn du so willst, er hat ja linken Außenverteidiger gespielt und hatte sozusagen direkt auf seiner rechten Seite den Neuen, Moritz Heyer von Osnabrück, 24 Stunden vorher den Wechsel eingetütet. Ziemlich stressige Geschichte, kann ich mir vorstellen, auch für die Anwälte und Verantwortlichen des HSV. Du hast die Leistner Thematik und musst gleichzeitig dann noch so einen Transfer eintüten, 500.000 Euro. Und ja, direkt gut investiertes Geld. Der Typ hat richtig Spaß gemacht. Es war jetzt auch nicht, man muss jetzt auch mal das relativieren, ne? Es war jetzt auch nicht der neue Fabio Cannavaro. Ich will jetzt nur auch so ein bisschen die Erwartung dämpfen. Aber er hat wirklich so gespielt, als wäre er schon ganz lange mit dabei. Ambrosius an seiner Seite auch richtig stark. Und Leibold hat Haier auch, hat man auch immer gehört, lautstark gecoacht. Und das hat Spaß gemacht, diesen Abwehrverbund da zu sehen.
Ja, ich hatte ja auch in der Insta-Story noch geschrieben, Knackpunkt in Verteidigung, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Weil Ambrosius und Haier, also haben ja noch nie beim HSV gefühlt richtig infiltriert, also Ambrosius die Vorbereitung, ja, aber haben noch nie zusammengespielt, haben gefühlt sowieso noch gar kein Spiel für ein Pflichtspiel für den HSV gemacht und dann direkt erster Spieltag zu Hause gegen Düsseldorf, sollen sie die Achse bilden, ist natürlich riskant, aber sie haben es beide top gemacht, also muss ich nur sagen, da war ich sehr, sehr skeptisch.
Ambrosius aber, zum Beispiel auch gar nicht so groß, aber gewinnt richtig viele Kopfballduelle, ne?
Ja, ja, das, also das war echt top. Also ja. Vor allem, also Ambrosius ist so auch grundsolide, ne? Also auch so guter, also gut für die zweite Liga einfach, grundsolide, nimmt Ball an, Ball ab, gewinnt Zweikämpfe, mehr brauchst du ja nicht. Wartest ja jetzt auch keine Wunderdinge von so einem und vom 21-Jährigen. Also von daher, ja, also fand ich, ist überraschend gut aufgegangen und hoffe, dass sie sich einfach stabilisieren jetzt für die Zukunft und irgendwie, dass man auch, also nicht, dass man einfach ein festes Innenverteidiger-Pärchen hat. Das finde ich immer irgendwie wichtig.
Ja, ich glaube, das funktioniert nicht. Also ich glaube, dass du so ein Team von 3, 4 schon brauchst, wo aber jedes Pärchen dann miteinander harmoniert. Aber das wird sich dann, glaube ich, auch noch ergeben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt alle Spiele durchmachen. Irgendeine Verletzung ist ja immer und dann rückt halt ein Leistner wieder rein. Aber ja, schauen wir auch mal, wie lange diese Sperre dann geht. Übrigens, ich wollte noch ganz kurz sagen, Jasula hat mir jetzt gegen Düsseldorf wirklich viel, viel, viel besser gefallen als gegen Düsseldorf. Da hatte er nämlich so ein bisschen auch so eine Spielmacherrolle inne. Da war war da so ein bisschen der Spielgestalter, aber eher nach vorne orientiert und Jasula sollte von hinten aufbauen und ich glaube, das ist gar nicht so sein Ding. Sein Ding ist, und das hat er, finde ich, auch vor allem in der zweiten Halbzeit perfekt gezeigt, Bälle abfangen, Pässe des Gegners antizipieren und Kopfbälle mit Schussgeschwindigkeit hinten rausballern. Also das hat er richtig gut gemacht und da sehe ich ihn. Also als wirklich traditionellen defensiven Mittelfeldspieler, da ist er richtig, richtig wertvoll.
Vor allen Dingen muss man auch immer sehen, wie die dann zusammen harmonieren. Ne? Und offensichtlich war ja so Onana, Duziak, Jasula, das funktioniert ja ganz gut. Mhm. Er hat auf jeden Fall, Jasula hat dafür gesorgt, dass Onana und Duziak so im Licht geschienen haben und hat denen ein bisschen den Rücken freigehalten. Also das ist ja auch immer eine wichtige Rolle und eine wichtige Position. Also von daher hat gepasst.
Ne? Ja, Duziak haben wir letzte Saison auch schon häufig genug erwähnt, ist eigentlich
top.
Ja, einer der besten Spieler, ne? Was der für ein Tempo auch mit dem Ball hat. Und trotzdem gibt es noch Luft nach oben, diese eine Kontersituation in der zweiten Halbzeit, wo er den Ball dann nicht ganz sauber rausspielt auf Winsheimer, ne? Da muss er ihn eigentlich nur so ein bisschen in Lauf ticken und dann haut er ihn so ein bisschen, bisschen zu doll, sodass Winsheimer nicht mehr annehmen kann. Aber wie er dann in diese Positionen immer kommt aus der Tiefe, ist so herrlich. Und Duziak, ganz wichtig. Und klar, Terodde müssen wir jetzt einmal ansprechen. Es ist fast schon langweilig, das zu sagen, aber er bringt genau das, wofür er geholt wurde.
Ja, absolut. Also er ist da, er schießt die Tore, ist präsent vorne, körperlich präsent, also mehr geht eigentlich nicht.
Er liefert einfach Tore.
Ja, herrlich. Es ist so, ja, also da ist Lewandowski ist in der ersten Liga und Terodde ist in der zweiten Liga und da kommt auch erstmal lange nichts. Ja. Also, wenn er sich nicht verletzt, dann hat er sehr gute Chancen auf die erneute Torschützenjägerkrone oder Kanone. Alles andere würde mich wundern. Vielleicht setzt sich da sogar nochmal Geld drauf.
Was echt wirklich Wahnsinn war, auch zu sehen, wie er in jeder Situation was mit dem Ball anfangen kann. Also, wenn nichts mehr ging, konntest du immer den Ball Richtung Terodde kloppen. Er schafft es dann schon, seinen Körper vor den des Gegners zu bringen und dann wird er entweder gefoult oder lässt clever abtropfen. Also, er ist körperlich, zumindest war es jetzt im Fall von Düsseldorf so und die würde ich jetzt mal in die Top 5 der zweiten Liga einsortieren als Bundesliga-Absteiger. Er ist körperlich den Gegnern einfach überlegen. Die können nichts machen. Die hängen an ihm dran wie so kleine Äffchen, aber er ist super stabil, hat immer den Kopf oben, verteilt und hat, glaube ich, auch so eine gewisse Gelassenheit. Der hat auch schon alles erlebt. Der ist jetzt auch schon, also ich glaube, Minimum zweimal Zweitligameister geworden. Dem geht jetzt auch nicht so die Flatter bei so einem Elfmeter beim Stand von 0-0. Und ich glaube, das tut einfach der Mannschaft richtig gut, wenn du weißt, alles klar, wir haben da vorne auf jeden Fall einen. Selbst wenn wir irgendwann auch mal nicht so geil spielen, dann hauen wir ihn halt mal ein bisschen nach vorne. Der wird schon irgendwie den Kopf an Ball kriegen. Mhm. Übrigens auch jedes Kopfballduell gewonnen. Und dann legt er ihn entweder ab, lässt sich faulen, holt einen Freistoß raus oder köpft ihn direkt rein. Also ich glaube, das ist so für die Birne von allen anderen derbe wichtig.
Also, das ist ja auch der Grund, ne, warum man Terodde, Jasula, Leistner, wie auch immer, ja, geholt hat, dass man wirklich sagt, okay, wenn wir jetzt führen oder so, dann nehmen die sich halt mal den Ball und die anderen können sich an den aufbauen und kriegen halt nicht das Nervenflattern und dann bringen wir so eine Führung halt auch mal nach Hause, nicht so wie letzte Saison, wo wir das konstant dann wieder verloren haben. Also das
sieht gut aus. Also genau, so verbuchen wir das auch. 3 Punkte, wunderbar. Und jetzt gerne nachlegen. Nächstes Spiel, hilf mir, kommenden Montag, ne?
Ja, gegen Paderborn.
Ja, die jetzt direkt gegen Holstein Kiel verloren haben. Holstein Kiel habe ich, die erfahrenen HSV, meine Frau-Hörer wissen Bescheid, habe ich schon in den Kreis der Aufstiegsfavoriten gezählt. Die kommen mit einer gewachsenen Mannschaft, hatten kaum Abgänge, haben immer noch den sehr, sehr guten Trainer vom letzten Jahr. Und ich glaube, die sind gefährlich, die Jungs. Aber
Ja, glaube ich auch. Also muss ich mir erstmal angucken. Aber wir spielen ja gegen Kiel grundsätzlich nicht gut. Oder Kiel gegen uns grundsätzlich eigentlich immer top. Da haben wir es immer sehr schwer. Aber ich habe auch gerade mal parallel auf die Wetten geguckt. Ne? Also ich meine, am Anfang der Saison liegt das Geld ja immer auf der Straße, wie ihr alle wisst. Und was tippst du, wie ist die Quote gegen Paderborn?
Auswärts würde ich sagen 1,90.
2,25.
Okay, gut. Gute Quote.
Das ist schon wieder, also natürlich ist gegen Paderborn nicht einfach. Ja. Auch giftige Mannschaft, aber 2,25 würde ich sagen, kann man mal draufsetzen, irgendwie so Terodde trifft, HSV gewinnt.
Aber klar, Paderborn natürlich wieder, Bundesliga-Absteiger, Steffen Baumgart auch noch da. Das wird auch dann einfach wieder ein hartes Stück Arbeit. Da dürfen dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die Corona-Regelung in NRW ist, aber da dürfen dann ja tatsächlich 20% der Stadionkapazität da sein, wenn ich mich nicht irre. Das war jetzt in Dortmund auch so. Deswegen glaube ich, ja, wird das eine Heimatmosphäre für Paderborn und da sind die ja nun mal traditionell ganz gut. Also
ja, wenn man es objektiv sieht, dann ist jedes Spiel der zweiten Liga harte Arbeit und wir haben jetzt.
Ja, aber das sind jetzt, wir haben jetzt die beiden Bundesliga-Absteiger direkt am Anfang. Das muss man ja
sagen. Also super wichtige 3 Punkte gewesen, auch noch für später direkt Duell gegen Düsseldorf gewonnen. Aber klar, es wird jetzt also alles andere als irgendwie eine einfache Geschichte aufzusteigen. Ja. Auch wenn wir es natürlich immer gerne so sehen, aber es bedarf ja doch ein wenig Arbeit. Trotzdem sage ich, setzt euer Geld auf die Quote 2,25.
Gato, ich als HSV-Mitarbeiter nehme das Wort Aufstieg ja gar nicht in den Mund. Ich denke ja nur von Spiel zu Spiel. Die Fans dürfen doch auch träumen, Gato. Die Fans dürfen doch, die sollen doch auch träumen. Ich guck mal kurz, was Bones geschrieben hat. Bones kann nicht, muss mal wieder, glaube ich, aufs Kind aufpassen. Aber das ist natürlich, das geht dann ja auch vor. Aber er hat sich es nicht nehmen lassen, mit seinem angeschnallten Baby auf der Brust uns noch ein kleines Update zu geben. Überschrift Transfers. Nach dem Abgang von Pollersbeck ist der HSV, übrigens Pollersbeck, nette Nachricht noch geschrieben, hat sich verabschiedet. 3 Jahre, hat gesagt, HSV-Fans, ihr seid die Besten. Polle, wir wünschen dir alles Gute in Frankreich, ne?
Ja.
Ja, alles Gute. Der HSV guckt noch nach einem dritten Torwart. Bisher gibt der Markt laut Bild aber nichts her. Lukas Hinterseher ist zurzeit nur noch Stürmer Nummer 3. Auch hier ist die Quelle die Bild. Der Berater sondiert angeblich den Markt, aber wenn ein Berater das nicht macht, dann hat er seinen Job auch verfehlt. Ich glaube, habe ich auch schon oft genug gesagt, dass der auch noch wertvoll für uns werden kann und wird. Grundsätzlich sollen auch Everton und Wood weg, aber da scheint die Lage aussichtslos. Also Everton bitte
aussichtslos.
Aussichtslos, aber Everton, da habe ich noch totale Hoffnung drin. Wenn der sich jetzt auskuriert und diese, vielleicht, wir hatten es ja gesagt, mit dem Tumor im Oberschenkel, der dann jetzt in Anführungsstrichen auch endlich gefunden wurde, vielleicht war das ja die Ursache des Verletzungsübels. Und wenn Everton jetzt auf einmal fit ist, dann ist das ein totaler Bringer, der Typ.
Ja, aber da muss ich mal ganz kurz einhaken. Er war ja einer der Verlierer mit Amici zusammen der Vorbereitung. Weißt du noch bei dem Testspiel, wo alle eingewechselt worden sind, außer, ich glaube, Everton. Ich glaube, er kann gut Fußball spielen und wenn er fit ist, ist schon mal top. Aber ich weiß nicht, ob Tune so auf ihn steht. Also ich habe Hoffnung, aber sagen wir so, er war jetzt kein Liebling von Tune in der Vorbereitung. Von daher muss man mal gucken, was da noch passiert.
Stichwort Sperre Leistner, nächste Überschrift von Bones. Toni Leistner und sein Anwalt, er hat sich ja jetzt so einen Fußballstar-Anwalt geholt, Christoph, noch ein bisschen was anderes, aber der hat schon einige Fälle gelöst für seine Klienten und sein Anwalt, die wollen in einer mündlichen Verhandlung versuchen, die Sperre zu reduzieren. Leistners Anwalt führt folgende Gründe an. Aufgrund der emotionalen Gesamtsituation könne man durchaus von Notwehr bei Leistner sprechen, finde ich als Hobbyjurist tatsächlich nachvollziehbar, wenn deine Familie bedroht wird. Gehst du hin und guckst kurz, was los ist. Und ein DFB-Richter hat gesagt, man hat beim Umfang der Strafe bereits berücksichtigt, dass der Spieler Beleidigungen ausgesetzt war und sein Verein das Spiel zudem verloren hat. Also ich glaube, das hatte gar nichts damit zu tun. Dass der HSV verloren hat. Ich glaube auch nach einem 4-1-Sieg, wenn der Fan das ihm zugerufen hätte, so wie ich den Leistner jetzt nach kurzem Kennenlernen einschätze, wäre da dann eventuell auf Zinne gewesen. Und deswegen sagt der DFB-Richter, eine weitere Reduzierung sei nicht möglich. Rechne ich ehrlich gesagt auch nicht mit. Wann gab es das schon mal? Also ganz selten, dass der DFB mal eine Sperre oder ein eigenes Urteil von sich selbst revidiert hat. Das ist, wir wissen noch alle, passiert eigentlich nicht.
Ja, obwohl manchmal, ich erinnere mich noch beim Fußballmanager, wenn man mal so Einspruch eingelegt hat, 8 von 10 Mal, hat man da immer mal irgendwie nicht 5 Spiele, sondern nur 3 Spiele bekommen. Also Hoffnung ist da.
Er hat ja angekündigt, taktisch ein bisschen flexibler sein zu wollen, weil hat er, glaube ich, auch ganz offen gesagt, weil der HSV in der letzten Saison für viele Gegner ausrechenbar war. Und ich glaube, er will nicht ausrechenbar sein. Ja, kann also schon sein. Stell dir mal vor, auf einmal stellt er dann Hinterseher und Terodde vorne rein, um da die Innenverteidiger zu binden. Und dann kommen natürlich Flügelspieler wie Kittel vielleicht noch ein bisschen mehr zur Geltung und so. Ist ja alles möglich. Wird er sich was überlegen. Aber traditionell, glaube ich, nach so einem Sieg ist jetzt erstmal, sind eh alle derbe heiß im Training, da wird er die Qual der Wahl haben. Was würdest du denn machen?
Glaube ich auch, ja, ich würde es so lassen, so maximal an so, ich sag mal, so einen Kittel, so, aber so die zentralen Spieler, also die Abwehr würde ich so lassen, dann Olana, Jasula, Duziak auch, Terodde auch und dann kann man bei Kittel, Winzheimer, aber Winzheimer fand ich irgendwie in der Vorbereitung, also fand ich jetzt auch okay, so. Würde ich jetzt erstmal noch weiter drin lassen, weil der hat irgendwie ja nur gut gespielt in der Vorbereitung und Kittel höchstens der Einzige, aber ich würde es ehrlich gesagt so lassen und auch an seiner Stelle, wenn du jetzt irgendwie 3 neue Spieler reinbringst und dann irgendwie nicht gewinnst oder verlierst, dann heißt es direkt auch so ein bisschen von den Medien so, warum hast du das gemacht so? Also hat doch irgendwie alles funktioniert mit der Mannschaft und darauf sollte man jetzt nicht unbedingt hören als Trainer, es sollte nicht der Leitfaden sein, aber nicht, dass man irgendwie unter Druck gerät dann.
Und Kittel ist halt einer in so einem neutralen Spiel, ne? Ist Kittel halt immer derjenige, der dann die Bude aus dem Nichts machen kann. Lässt er einen aussteigen, hat einen geilen Schuss dann drauf, einen Freistoß oder so. Das kann er halt einfach. Also ich würde ihn fast wie Müller unter Van Gaal so einen Status würde ich Kittel geben.
Ja, das wäre cool. Also braucht er, glaube ich, auch, ne? So ein
bisschen Selbstvertrauen. Glaube ich auch.
Die Fans auch, dass die ihn ja nach vorne peitschen. Also da muss er mal wieder eine Nuss einfach machen, so einen Freistoß. Ja, finde ich cool. Also ich finde es so gut, weil einfach Überzeugung gespielt.
Ja, was ist das? Ich meine, Anfang letzte Saison waren die Freistöße von Kittel eine 70-prozentige Torchance eigentlich. Also war eigentlich, dass alle aufgestanden sind und sich schon in den Armen lagen und bereit waren zum Jubeln. Ne?
Ja,
jetzt habe ich aber auch das Gefühl, haben wir gar nicht mehr so viele Freistöße in der gefährlichen Zone. Vielleicht liegt es daran, aber irgendwie ist es in Vergessenheit geraten. Das muss man vielleicht Sonny dann auch mal wieder vorspielen, die Buden, die er da gemacht hat. Und zwar reihenweise, als wäre es das Leichteste auf der Welt. Stimmt. Also so ein paar Standardtore können wir immer gut gebrauchen.
Ja, mega. Ne? Was hat er in den ersten 17 Spielen abgeliefert da, ne? Also es war Pitch-Patsch ging es ja nur.
Ja. Gut, aber da, deswegen, es steckt definitiv in ihm und das ist echt noch einer, weil wenn der dann auch noch von außen gefährlich kommt, dann weißt du gar nicht mehr als Abwehrspieler, oh, Terodde steht hier die ganze Zeit und blockt mich weg und außen kommt Sonny Kittel mit Tempo und so, dann, dann würde ich mich schon wieder, wäre ich wieder gerne Mäuschen bei den Taktikbesprechungen der Gegner.
Wir haben noch ein Quiz, das große HSV-Quiz.
Ja.
Frage von Clemens. Wer schoss in der ersten Bundesliga den ersten lupenreinen Hattrick für den HSV? Und ich kann dir jetzt schon mal einen Tipp geben, er ist relativ spät gefallen. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe erstmal dreimal nachgefragt, ob er dann irgendwie die richtige Antwort genannt hat. Aber er hat mir versichert, es sei die richtige Antwort gewesen.
Okay, dann, wenn du es nicht glauben konntest, sage ich, weil ich mich grob daran erinnere, ich sage jetzt Artyom Rudnevs.
Nee,
schade.
Ivica Olic.
Ah, okay, das wäre mein zweiter Tipp gewesen. Rudnevs war mein Tipp gegen Dortmund. Da haben wir mal 4-1 in Dortmund gewonnen und da hat er 2 oder 3 Tore gemacht. Das war unglaublich.
Ja, das war auch 4-1 gegen Stuttgart 2007.
Ja.
Und da hat er ja 3 Nüsse gemacht und ich glaube, dann hat jetzt Lasogga hat ja auch noch mal einen gemacht, irgendwie, meine ich zumindest mich zu erinnern. Also, also da kann man, kriegt er die Holzendose, Clemens. Herzlichen Glückwunsch, Stübi, weil du es nicht erraten hast.
Ja.
Aber gut, war auch, muss man sagen,
schwierige Frage. Insider-Frage.
Ja. Übrigens. Wir haben noch bei Instagram noch irgendwie mal Fragen gestellt, die wir in die Sendung bringen, da sind tatsächlich alle haben das gefragt, was wir beantwortet haben. Also wie es im Stadionsprecher sei, Terodde, Torjägerkanone haben wir ja auch schon bejaht, ob wir einen neuen Torhüter brauchen.
Gato, grüß doch jetzt alle nochmal die so spontan, weil wir wirklich gerade eine Sekunde vor Aufnahme nochmal bei Instagram die Frage gepostet haben.
Ja,
Mach doch mal einen Shoutout an alle, die sich gemeldet haben.
Ja. Yannick 15 fragt mit Stadionsprecher, Erik fragt mit Terodde, Yannick 1887 auch Stadionsprecher und Anni Kramer fragt, ob wir noch einen Torhüter brauchen. Schibi, wollen wir noch einen Torhüter oder?
Ja, also drei brauchen wir schon, ne?
Ja, genau, drei sehe ich auch, dass wir brauchen. Also, nur noch gucken, was am Markt hergibt, ne? Also, wenn er einen guten Torhüter hergibt, habe ich letzte Folge ja schon gesagt, dann gerne her damit, obwohl Fernandes jetzt das ja absolut ordentlich gemacht hat. Erik fragt, ob Erwin Hans Zeit langsam vorbei sei und Duziak jetzt im Randlauf, haben wir auch schon besprochen.
Ja, aber Erik, also das Lied von Erwin Hunt, ob seine Zeit vorbei ist, das höre ich echt schon seit 5 Jahren, ne? Also irgendwie, und jetzt, also wirklich, denkt noch einmal an die letzten 7 Spiele der letzten Saison, wo Hunt in jedem Spiel trifft und immer 90 Minuten durchgeackert hat. Also das darf jetzt nicht so schnell vergessen werden.
Ja, aber es war schon immer so, ne? Also 50% haben ihn geliebt, 50% haben ihn gehasst.
Ja, aber ich sage nur, wenn es geklappt hätte mit dem Aufstieg, und das waren letztes Jahr, und das waren ja echt immer so Last-Minute-Tore, hätten wir alle ganz kurz mal bei Erwin Hunt vorbeigehen müssen und uns entschuldigen müssen.
Ja, absolut.
Weil in den letzten Spielen war er absolut herausragend.
Das stimmt. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch mal sagen, hat es nicht geklappt.
Ja, genau.
Deswegen,
ja.
Es ist immer 50-50.
Tragisch, ja.
Ja, es ist tatsächlich... Aber naja, also das waren so die Fragen. Sönke fragt noch, ob der HSV mit der jüngsten Mannschaft, die im HS aufsteigt. Da sage ich dir ja. Und Stübi sagt dir, wir denken von Spiel zu Spiel.
Ja, und außerdem, ich weiß gar nicht, ob wir noch die jüngste Mannschaft sind. Jetzt haben wir ja mit Terodde nochmal einen 32-Jährigen dazugeholt. Leistner auch 32. Also ich glaube, der Schnitt ist jetzt auch wieder hochgejagt worden.
Klaus Jasula, auch nicht mehr der Jüngste.
Aber der ist Mitte, Ende 20.
Ja, aber zieht auf
das ist nur, du denkst nur, weil er Klaus heißt, dass er automatisch 45 ist, aber...
Nee, der ist 30.
Echt, der ist 30?
Okay. Ja. 30, 89er Jahrgang, 14 und 12 Geburtstag, wird sogar noch 31.
Ja, ich finde die Mischung ganz gut, tatsächlich. Alterstechnisch. Ja, also, das ist jetzt nicht komplett eine naive U19, sondern du hast da die Leute, an denen du dich aufrichten kannst. Aber ihr merkt schon, wie es immer so ist. Nach so einem Sieg ist doch alles wieder geil. Ich hab's doch gesagt. Pokal, wir haben es schon wieder vergessen. Es ist schon wieder egal. Und nach so einem Sieg ist einfach alles herrlich. Da macht die Analyse Spaß. Und ich muss sagen, ich hätte auch richtig Bock, dann noch so einen kleinen Auswärtssieg in Paderborn einzufahren. Allerdings, Gato, ne, ich bin jetzt auf der Zielgeraden schon, ich bin ja im Urlaub, ich will mir nicht den Druck aufheizen. Es könnte sein, dass wir dann 2 Wochen Aufnahmepause machen, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst.
Ist es so, wann? Nächste Woche bist du im Urlaub?
Ja, ich fahre Freitag nach Dänemark.
Für 2 Wochen, oder?
Stand jetzt, jeden Tag Regen, genau. Ich weiß, dass du dann sagst, ja, dann kannst du ja perfekt drin einen Podcast aufzeichnen. Aber muss ich mal gucken.
Das ist doch für dich keine Arbeit, Podcast aufzeichnen, ist doch schön.
Nee, genau, Freizeitvergnügen, ja, ja, klar.
Ja.
Aber lasst euch überraschen. Geht erstmal davon aus, dass das jetzt vorerst die letzte Folge für die nächsten 2 Wochen ist. Falls was kommt, ist es eine schöne Überraschung.
Ja. Absolut, absolut. Ich werde auf jeden Fall sowieso bearbeiten, dass er jetzt irgendwas aufnehmen.
Handy auf Flugmodus. Wenn, dann melde ich mich. Also, bis dann. Schon mal ein schönes Spiel gegen Paderborn. Es läuft nur der HSV.
Nur der HSV.